und herzlich willkommen zu Endlich erfüllt arbeiten, dein Podcast für Karriere und berufliches Ankommen. Mein Name ist Janike Stör und ich unterstütze Menschen dabei, ihren Platz in der Arbeitswelt zu finden. Heute ist eine ganz besondere Folge. Nicht nur, weil mein heutiger Gast Vera Strauch heißt, die Gründerin von Dear Monday, Podcast-Host und eine der klügsten Stimmen, wenn es um neues Führungsdenken und Machtverständnis geht, sondern auch, weil es die vorletzte Folge in diesem Podcast ist. Ich habe mir für diese letzte Etappe Gäste eingeladen, mit denen ich etwas Besonderes verbinde. Menschen, die mit ihrer Arbeit Räume gestalten für Wandel, für Verbindung, für Selbstwirksamkeit und mit denen ich gemeinsame Erinnerungen teile. Vera ist so ein Mensch. In unserem Gespräch geht es um ein Thema, das viele von uns eher meiden, würde ich mal sagen. Macht. Warum sie viel besser ist, als wir denken, warum wir alle sie haben, ob wir wollen oder nicht, und wie wir sie nutzen können, ohne zu dominieren, sondern um etwas Gutes zu gestalten. Shared Power ist eine Superpower. Und wie das konkret aussieht, erfährst du in dieser Folge. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören und vielleicht auch ein paar neue Gedanken über dich und deinen Einfluss. Vera, so schön, dass du heute bei mir zu Gast bist. Du warst ja schon mal da, ich war bei dir schon mal zu Gast im Podcast und ich habe mir das auch vorgenommen, weil es ist ja die vorletzte Folge heute von meinem Podcast und ich wollte mit Menschen zu tun haben und Menschen nochmal einladen, mit denen mich irgendwas verbindet, die ich inspirierend finde. Also ich freue mich total, dass du der Einladung gefolgt bist und dass wir heute nochmal die Möglichkeit haben, miteinander zu sprechen.
Vielen Dank, ich freue mich sehr, hier zu sein. Was für eine Ehre.
Ich würde gerne die erste Frage dir stellen, die ich auch anderen immer stelle zu Beginn des Podcasts. Und zwar, was bedeutet für dich persönlich berufliche Erfüllung?
Ach, das ist ja eine kleine Frage zum Einstieg. Für mich ist es vor allem auch Freiheit tatsächlich. Also ich bin sehr werteorientiert als Mensch und für mich ist das einfach ein sehr wichtiger Wert. Und ich merke, dass nicht nur der Sinn, den ich in dem sehe und erkenne, was ich tue, sondern auch die Freiheit, den so zu verfolgen, wie ich das auch sinnvoll finde, dass das eine sehr, sehr schöne und sehr erfüllende, für mich sehr erfüllende Kombination ist, von der ich natürlich weiß, dass sie sehr besonders ist, weil ich eben auch mein eigenes Unternehmen habe, weil ich ganz viel Freiheiten darin habe, wie ich Dinge tue, was ich tue und auch was andere tun tatsächlich, weil ich schon auch dafür verantwortlich bin, in welche Richtung wir gehen, was so die großen Linien sind. Und das ist einfach ein sehr großes Glück, das tun zu können. Und deswegen fühle ich mich tatsächlich auch beruflich sehr erfüllt, sowohl in dem, was ich tue, als auch in dem, wie ich es tun kann.
Ja, du hast dir da ja dein eigenes Spielfeld sozusagen geschaffen. Und ich finde auch eins, wo du Dinge anders machst oder schon frühzeitig anders gemacht hast als andere und damit ja auch einen großen Gestaltungsraum für dich entwickelt hast.
Ja, ich finde rückblickend ist das total schön und es ist aber manchmal auch echt anstrengend. Ich würde es jetzt nicht anders haben wollen, aber ich merke schon, dass ich an ganz vielen Punkten auch jetzt gerade wieder an so einem Punkt bin, wo ich was sehr klar in der Zukunft sehe, auch für mich selbst sehe und für andere das aber überhaupt nicht klar ist. Und das ist was ich auch lernen musste. Und es kennen vielleicht auch viele, auch in Bezug auf andere Themen, die hier zuhören. So, ich weiß total, was ich sehe halt sehr klar etwas und habe eine Idee und fühle die und weiß, dass das richtig ist. Und so war das auch bei mir vor 7 Jahren, als ich so mit der Gründung angefangen habe. Und andere Menschen waren aber vollkommen irritiert und waren so, ich verstehe nicht, was du da tust, was ist das, haben sich Sorgen gemacht um mich, ob ich da jetzt irgendwie waghalsig irgendwelchen Quatsch mache. Und deswegen ist das schon so ein Modus, an den ich mich erst gewöhnen musste und dann aber sehr dafür auch belohnt worden bin, eben weil jetzt sowas entstanden ist, was so ein eigenes Spielfeld ist und wo ich auch gelernt habe, außerhalb der Box nicht nur zu denken, sondern auch wirklich zu sein. Und das, ja, ist schon auch interessant, wie erfinde ich mich jetzt auch immer wieder neu. Das treibt mich zum Beispiel auch um. Nicht nur als Unternehmen, dass wir uns neu erfinden, da sind wir ganz gut drin, sondern auch für mich als Person.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ich habe ja auch diese Phase gerade hinter mir oder stecke eigentlich noch drin, mich neu zu erfinden. Und ich finde das, was du beschrieben hast von dieser Selbstbestimmtheit, ne, selber entscheiden zu können, wohin entwickle ich mich jetzt auch. Ne, nicht immer ist ja vielleicht der Rahmen auch da, das machen zu können. Für mich ist das total toll, ich bin sehr, sehr dankbar dafür. Und wir sind eigentlich gleich mittendrin in unserem Thema, finde ich. Ne? Also es soll heute um das Thema Macht gehen. Ja, und wir haben über den Gestaltungsspielraum, den du hast in deinem Unternehmen, dass du selbstbestimmt auch für andere Dinge gestalten kannst. Wann hast du zum ersten Mal gespürt, dass das Thema Macht für dich relevant ist?
und dass du es vielleicht auch anders denken möchtest oder dass wir es vielleicht sogar auch anders denken müssen?
Ich glaube, ich war durch meine vorherigen beruflichen Rollen, ich habe im Konzern gearbeitet und in verschiedenen Jobs, auch so eher in Referentinnenjobs mit sehr mächtigen Menschen. Da habe ich mir das noch nicht so bewusst gemacht, aber mich hat das schon immer umgetrieben, glaube ich. Also so in meiner beruflichen Laufbahn. Wie kann ich zum Beispiel, mir war immer sehr wichtig, finanziell unabhängig zu sein als Vera. Und deswegen habe ich auch meine beruflichen ersten Schritte auch immer sehr darauf ausgerichtet, als Frau finanziell unabhängig zu sein und so. Und bin zum Beispiel nicht so eine klassische Uni gegangen, was ich zurückblickend vielleicht manchmal auch ein bisschen bereue. Sondern habe so alles Studium gemacht und schon direkt von Tag 1 mein eigenes Geld verdient und so. Und das sind ja schon auch so erste Machtfragen gewesen. Also dieses, wie kann ich mich machtvoller aufstellen in dieser Welt, in der ich jetzt zum Beispiel als Frau sehr klar spüre. Und ja, und sonst bin ich ja sehr privilegiert, ne? Das ist wirklich nur aus dieser Rolle der Frau. Und da gibt's ja andere, die ganz andere Realitäten auch haben als ich. Aber ich habe schon gemerkt, ich habe einfach nicht die gleichen Bedingungen wie andere. Und das finde ich total unfair. Und ich will das auch für mich selbst irgendwie verändern und habe dann immer schon so geguckt, wie kann ich das irgendwie, was habe ich in meinem Instrument, in meinem Werkzeugkoffer zur Verfügung, um das irgendwie für mich im Kleinen, mich machtvoller zu fühlen. Und genau, und dann hat sich das so in meinen ersten Jobs, weil ich mit sehr mächtigen Menschen und auch sehr großen, tollen Führungspersönlichkeiten arbeiten durfte, habe ich dann sehr viel gelernt über Politik in Organisationen, die immer stattfindet, ob wir es wollen oder nicht. Wie sind so Prozesse auch im Konzern? Was passiert auch so hinter den Kulissen? Das hat mich irgendwie interessiert, auch glaube ich, weil es sehr viel auch darum ging, Einfluss zu nehmen und Sachen zu gestalten. Das ist ja was ich sehr, sehr positiv empfinde. Und dann so richtig eingestiegen in die Frage von Macht und auch von Führung. Das ist nämlich eine Machtfrage. Das ist dann erst tatsächlich mit meiner Gründung und auch mit dem Start des Female Leadership Podcasts losgegangen, weil ich da mein Grund, das zu starten, war zu sagen, ich bin so interessiert daran. Damals hat noch keiner so richtig über Female und Female Leadership gesprochen. Was ist denn jetzt mit Nature und Nurture? Ich wollte es wirklich wissen. Also mir erzählen irgendwie damals Menschen, ja, Frauen sind so, Männer sind so, gibt es ja auch immer noch einige, die das so sagen. Und die Frauen, die sind einfach nicht so gut im Netzwerken. Oder die Frauen, ich glaube es irgendwie nicht. Und dann habe ich mich immer auf die Suche gemacht nach irgendwie tollen VordenkerInnen und habe das irgendwie so im Podcast verarbeitet, auch meine eigenen Erfahrungen. Und daraus sind dann Dinge entstanden. Und das war dann, glaube ich, der Punkt, wo ich so richtig gemerkt habe, und auch Bücher gelesen habe, auch von Leuten, die ich sehr kritisch sehe, aber einfach mal so reingeführt habe in so Leute, Männer, die dann über Macht sprechen und was sind die, weil sie mich, 20 Gesetze der Macht und wie kannst du irgendwie machtvoll sein? Habe so festgestellt, für Männer ist das irgendwie so ein attraktives Thema. Da gibt es so ein Buch, das kennst du vielleicht auch, also ich kann das nicht empfehlen. Also es ist eine ganz andere Haltung, als die ich vertrete, aber ich habe das sehr interessiert gelesen. Das ist immer wieder auch in den Bestsellerlisten. Ich vermute, weil es vor allem auch von Männern gelesen wird, die das irgendwie so anziehend finden. Und dann habe ich auf der anderen Seite auch sehr viel und immer wieder in den letzten Jahren die Erfahrung gemacht, ich habe sehr viel mit Frauen gearbeitet, ich spreche ganz viel und möchte verstehen, was treibt euch um, dass da ganz viel Abneigung gegen das Thema Macht ist, was ich auch sehr gut nachvollziehen kann, weil es eben häufig mit Machtmissbrauch assoziiert wird. Wir hören vielleicht auch einige zu, die sagen, Macht finde ich nicht gut. Das ist so eine Reaktion, die ich ganz häufig erlebe mit diesem Wort. Und ich sehe als Teil meiner Mission auch, das zu verändern und diesen Begriff anders zugänglich zu machen und auch anders aufzuladen. Und der ist nicht neutral, der ist aber auch nicht nur gut oder nur schlecht, sondern der ist das, was wir damit machen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir ihn damit bewusst arbeiten. Vielleicht noch ein Satz dazu, weil wenn wir über Führung sprechen, finde ich, müssen wir machtkritisch sein. Und das heißt ganz konkret, dass alle Menschen, die mehr Macht haben, und wir alle haben immer Macht, auch wenn wir nicht in der Führungsrolle sind, dass wir damit gut und verantwortungsbewusst umgehen. Macht, die wir über unsere Kinder haben, zum Beispiel in Familie. Macht, die wir über liebe Menschen haben, weil wir wichtig für sie sind. Macht, die wir in einem Meeting haben, weil wir es moderieren. Macht, die wir haben, weil wir, weiß nicht, Personalentscheidungen treffen. Macht, die wir haben, weil wir Strategien entwickeln. Das ist alles, das ist da. Und ich kann natürlich sagen, ich habe da gar keinen Bock drauf. Ich habe auch keine Lust, die Fehler zu machen. Ich habe zum Beispiel immer Angst, dass ich Menschen verletze. So, ne? Ich will halt Menschen keine Verletzungen zuführen. Kann ich mich davor drücken? Nein. Muss ich das aushalten? Und es ist wichtig als erwachsene Menschen, dass wir in diese Verantwortung reinwachsen. Das ist ja der Prozess, finde ich, des Erwachsenwerdens. Wirklich erwachsen werden. Es gibt ja sehr viele erwachsene Kinder, so, die sich dann drücken und sagen so, nee, aber ich will die Verantwortung nicht. Und ich denke, nee, diese Wahl hast du nicht. Du hast Macht und die Frage ist, wie gehst du mit dir um? Und bist dann natürlich in der Konsequenz auch bereit, auch mal auszuhalten, dass du nicht immer alles richtig und perfekt machen wirst. Es ist aber trotzdem gut, dass du sie hast. Und dass du Dinge lernst und anders machen kannst. Ja. Und deswegen finde ich unsere Führungsarbeit so wichtig. Weil das für alle interessant ist. Not just for managers, leadership, sondern diese Kompetenzen, Fertigkeiten, Fähigkeiten, die wir entwickeln, auch das Herz, das wir da reinstecken, die Offenheit für Feedback und Verletzlichkeit, die macht einen riesigen Unterschied in allen Systemen, in die wir wirken. Nicht nur eben bei der Arbeit und nicht nur für die klassischen Führungskräfte. Eine sehr lange Antwort auf eine kurze Frage.
Und ich habe drei Anmerkungen dazu. Anmerkung 1, wie heißt das Buch?
Das ist wirklich ein ganz, ja, ich weiß nicht genau, wie er heißt. Es ist aber so die, irgendwas mit Gesetze der Macht. Ich weiß nicht mehr, wie viele es sind. Irgendwie mehr als 20 auf jeden Fall.
Weißt du, was ich gerade sagen wollte? Ich habe es gesehen in Bücherregalen von Politikern oder aber von Assistenten, weil ich habe ja mal im Europaparlament gearbeitet und da stand das immer.
Und das ist interessant, um auch so ein bisschen um die andere Seite zu verstehen. Aber es ist wichtig, dass wir auch jeden Führungsratschlag, den wir bekommen, immer, also ich finde das wichtig, immer zu verstehen, was ist da für eine politische Haltung dahinter, denn das ist politisch. Und was für Werte stehen dahinter und wie reflektiert und machtkritisch geht die Person mit ihren eigenen Privilegien noch um. Und deswegen wäre ich immer ganz vorsichtig, wenn weiße Männer kommen, um mir Ratschlag zu geben, vor allem wie ich als Frau zum Beispiel zu führen habe. Aber ich habe das auch mit Interesse gelesen, weil ich natürlich gedacht habe, das ist die patriarchale Welt, in der wir uns bewegen. Und die wirkt total ungefiltert bei der Arbeitswelt noch und wird zum Teil gar nicht groß hinterfragt, weil wir bereit sind, alles zu tun für den kommerziellen Erfolg zum Beispiel. Und dass das nachhaltig nicht erfolgreich ist, für, nicht nur für die Menschen insgesamt, sondern auch in der Organisation, steht häufig auf einem anderen Blatt aufgrund der Logiken, in denen wir in Organisationen ja auch operieren. Ne? Dann geht es halt um die nächsten Quartalszahlen und nicht um, weiß ich nicht, die Ergebnisse in 5 Jahren, auch die kommerziellen Ergebnisse. Und das ist ja tatsächlich auch ein Systemproblem, über das wir heute, glaube ich, nicht sprechen wollen, aber das schon auch spannend ist und natürlich ganz direkt auch Führungsrealität für viele Menschen beeinflusst.
Anmerkung 2. Du hast elterliche Macht angesprochen und da konnte ich so relaten, weil ich habe am Anfang, als ich Mutter geworden bin, immer das Gefühl gehabt, ich will ihm Freiraum geben, selbst zu entscheiden. Und habe dann aber gemerkt, das stößt an Grenzen. Es stößt dann an Grenzen, wenn ich meine elterliche Macht einsetzen muss, um ihn zu schützen, um ihn zu führen. Also, und das war für mich ein totaler Spagat. Ich habe mich da total aufgerieben in dieser Ablehnung von, ich will nicht über ihn bestimmen, aber auch in der Verantwortung natürlich, die ich für ihn habe. Und seitdem ich mich damit auseinandergesetzt habe, läuft es halt so viel besser, weil es Momente gibt, wo ich einfach in Führung gehen muss, als Mutter. Und das zu erkennen, dass das nicht heißt, ich respektiere ihn nicht oder ich gebe ihm nicht seinen Freiraum, sondern manchmal muss das sein aus Schutz oder Fürsorge. Und das war total sehr, sehr verändernd für mich, das zu verstehen.
Ich kenne das selbst auch gut. Und ich habe zum Beispiel auch schon von Kindern gehört, so dieses, du bestimmst über mich. Und ich finde, man kann das dann sehr gut, also ich kann das dann gut in dem Moment auch einordnen und das sogar auch explizit machen ab einem gewissen Alter und auch sagen, das ist jetzt, du kannst Dinge selbst bestimmen. Und wenn es zum Beispiel um deinen Körper geht, ne, dann es gibt Dinge, das ist total wichtig und du darfst auch bestimmen. Und ich bin die Erwachsene hier und es gibt Dinge, die kannst du gerade noch nicht bestimmen und ich gebe Regeln vor und die sind wichtig, damit es dir gut geht. So, und das ist meine Aufgabe. Und ich finde das übrigens auch in Führung total schön zu gucken, was ist mein Verantwortungsbereich und was ist dein Verantwortungsbereich. Und bei Kindern ist das dann, finde ich, sehr klar und das verschiebt sich ja aber die ganze Zeit. Das macht es dann auch so anstrengend, finde ich, weil bisher dachte ich immer so, alles klar, jetzt muss ich mich kümmern und dann auf einmal so, jetzt kannst du es eigentlich auch schon selbst, diesen Moment auch nicht zu verpassen und dann, ne, so, ich weiß genau, was du meinst. Und bei Führung ist es ein bisschen leichter, weil ja eigentlich sehr klar ist auch mit der Rolle, was ist deine Verantwortung, was ist meine, wo möchtest du vielleicht mehr Verantwortung? Und ich finde es eben schön, das auch explizit zu machen, weil man sich das dann selber auch nochmal besser einordnen kann und ja auch ein bisschen eine Einladung gibt, das auch ruhig zu hinterfragen. Ich kann ja auch was übersehen und dann kann die andere Seite nochmal sagen, ja, aber da sehe ich einen Logikbruch.
dritte Anmerkung und dann war es das auch. Du hast von deiner Mission gesprochen, ein neues Führungsverständnis oder Machtverständnis auch nach außen zu tragen, zu kommunizieren, darüber nachzudenken vielleicht auch. Was genau ist dieses neue Verständnis für dich?
Ich finde es ganz hilfreich, das auf so einem, wie in einem Spektrum zu sehen. Und dann gibt es so zwei Pole für mich. Und der eine Pol ist dieser tradierte Pol. Ich nehme jetzt dieses Wort in den Mund. Das Patriarchat steckt da so ganz viel drin. Man könnte das, ich bezeichne das auch so als, sagen wir mal, so diese autoritäre Führung. Und da gibt es auf der politischen Bühne gerade ganz viele Beispiele, wie dieser Stil aussehen kann. Und der nimmt Einfluss über Dominanz. Und das wäre auch übrigens, würde ich sagen, ich habe es lange nicht mehr in der Hand gehabt, aber dieses Buch mit den X Gesetzen der Macht, das geht so in diese Richtung und ich würde es eher in diesem Spektrum verorten. Also es geht darum, das ist ein Nullsummenspiel hier, das ist die Haltung, die dahinter steht. In diesem, sagen wir mal, eher traditionellen oder konservativen Verständnis von ich dominiere andere, wenn ich mich nicht durchsetze und meine Ellbogen ausfahre, dann nimmt mir jemand das weg und dann habe ich nicht genug. Das heißt, alles, was ich haben möchte, muss ich anderen wegnehmen. Und auch meine Macht erhalte ich, indem ich sie auch gewaltvoll, sprachlich gewaltvoll zum Beispiel durchsetze, indem ich auch mal jemanden erniedrige oder vor anderen zurechtweise. Einfach um zu zeigen, ich bin die Stärke hier im Raum und ihr habt jetzt zu tun, was ich sage. Kennen wir auch aus Familie zum Beispiel. Ist auch ganz tief so in so diesen Strukturen verankert, in denen auch Einzelne eher wie so Herrscher in der Familie sind, besonders viele Rechte haben, die Kontrolle über die Finanzen haben zum Beispiel. Das ist auch eine Form von Gewalt, ne? Also finanzielle Herrschaft über andere. So, das klingt erstmal sehr groß, das ist aber ganz häufig gelebte Praxis. Und dann zu deiner Frage, ich würde dann das, was ich vertrete, auf dem anderen Ende des Spektrums verorten, weil es noch einen zweiten Weg gibt, erwiesenermaßen, das ist auch nicht so neu so, sondern die Frage ist, wie bewusst machen wir uns das? Ich glaube, das ist neuer auf jeden Fall. Und diese andere Form der Einflussnahme ist nicht über Dominanz und Gewalt, sprachliche Gewalt vor allem, sondern über Respekt. Also wir nehmen Einfluss auf, indem wir wirklich Verbindung, Vertrauen mit Menschen aufbauen. Das braucht Zeit, das braucht auch nicht nur Worte, sondern auch Handlungen, die stimmig mit den Worten sind. Ich kann ganz häufig sagen, ihr könnt mir vertrauen, gerade als Führungskraft. Da denken die Menschen, die irgendwie schon ein paar Jahre in der Arbeitswelt sozialisiert sind, ja, das haben mir hier alle gesagt, dass ich dir vertrauen kann. Das heißt, es geht nicht nur darum, Dinge zu sagen, sondern dann auch kleine Aktionen, große Aktionen für Aktionen vorzuleben, dass das, was ich sage, auch wirklich das ist, was ich vorlebe. Und da geht es dann zum Beispiel darum, offen für Feedback zu sein. Also anstatt meine KritikerInnen, das wäre die andere Seite des Spektrums, stumm zu schalten, das ist dann so das Extreme im Politischen, das wir auch gerade beobachten können, statt sie stumm zu schalten oder zu diffamieren, klein zu machen, mich als Opfer darzustellen vielleicht auch, bin ich offen dafür und sage, ja, klar, ich bin auch nur ein Mensch, so. Kritisiert mich, vielleicht das sogar offen einzuladen. Wenn mich jemand kritisiert, vielleicht auch sogar vor Publikum, das anzunehmen, das signalisiert eine ganz große Form von Stärke und Vertrauensbereitschaft, weil da jemand ist, der kritisch mit sich selbst ist und wo ich sagen kann, wenn ich was anders sehe. Und das ist dann so das Konzept der psychologischen Sicherheit, das dann durch solche Verhaltensmuster entsteht und in dieser Führung möglich wird. Das heißt, es geht dann darum, Respekt, Vertrauen aufzubauen. Das dauert länger, das braucht mehr Zeit. Das hat aber eine andere Form von Nachhaltigkeit. Denn in unserem anderen Entwurf, in dem autoritären Entwurf, ist es so, ich bin der Chef, weil ich das so sage und weil ich hier den Titel habe. Und sobald ich meinen Titel verliere, verliere ich natürlich auch wahrscheinlich einen großen Teil meiner Macht. Wenn ich nicht mehr Staatsoberhaupt bin, dann ist ganz viel des Einflusses, den ich habe, weg. Während, wenn ich Vertrauen und Respekt mit Menschen in meinen Beziehungen aufgebaut habe, das nicht an meinen Status und meinen Titel, meine Visitenkarte geknüpft ist, sondern die Menschen immer noch mir zuhören, mit mir Gespräche führen, mit mir gemeinsam Einfluss nehmen werden. Das heißt, es ist wirklich ein ganz anderer Ansatz, auch auf den eigenen Einfluss zu blicken und eben nicht nur begrenzt in einzelnen Boxen von, das ist jetzt mein Job und da mache ich jetzt was, sondern eher in, ich wirke als Mensch, ich wirke in meine Systeme rein und ja, ich wirke auch in meinen Job, aber da hört das ja nicht auf und wenn ich meinen Job verliere oder wechsle, dann bin ich ja immer noch ein wirkungsvoller Mensch und dann geht es auch um etwas Größeres als nur um diesen Machterhalt in dieser Position. Und ich bin der festen Überzeugung natürlich, also das ist jetzt kein, ich habe das natürlich jetzt auch so erzählt, da würden andere diese Geschichten, glaube ich, auch anders erzählen. Ich bin natürlich große Vertreterin, auch wenn es um die großen transformativen Themen in der Arbeitswelt geht, wie zum Beispiel AI, aber auch wenn es um einfach unser gesellschaftliches Miteinander geht, dass wir natürlich diesen anderen Entwurf heute so sehr brauchen, weil wir eben auch sehen, dass ja, dass gerade so autoritäre Kräfte wieder gefühlt, ich weiß nicht, ob es nur so ein Aufleben ist oder nicht, oder vielleicht jetzt wirklich einfach wieder so zurückkehren und irgendwie vielleicht auch eine Sehnsucht da ist nach Orientierung und vermeintlicher Stabilität. Und finde deswegen die Frage sehr spannend, wie können wir noch mehr in unsere Macht kommen, eben mit diesem Werteverständnis, das mir wichtig ist, und diesem Führungsansatz, und trotzdem auch gut unsere Orientierung geben und trotzdem gut führen und auch in die Verantwortung gehen, um Stabilität und Sicherheit zu geben. Denn das ist natürlich auch eine ganz wichtige Führungsaufgabe, und das ist total auch in diesem anderen, sagen wir mal so, moderneren Ansatz möglich. Und ganz häufig, um noch einen Satz zu sagen, beobachte ich in der, auch in vielleicht dieser New Work Bewegung, die ja vor einer Zeit ganz groß war, habe ich schon beobachtet in der Praxis, dass das, auch bei mir selbst übrigens zum Teil, dass das schon dazu geführt hat, dass ich mich zum Teil zu sehr rausgelehnt habe und zu sehr vielleicht auch Verantwortung nicht von jemandem mir genommen worden ist, obwohl sie meine gewesen wäre. Und das ist ein Missverständnis, mit dem ich auch aufräumen möchte. Also ich kann gut und verantwortungsbewusst mit der Führung umgehen, mit der Macht, die ich habe. Und dazu gehört, dass ich mich reinlehne und dass ich auch für Sicherheit sorge und nicht einfach sage, jetzt müssen wir jetzt alle selbst lösen und hier werden alle empowered und dann machen alle irgendwie ihr Ding. Das ist nicht das Führungsverständnis, das dahinter steht.
Du hast gerade davon gesprochen, dass auf der einen Seite das Spektrum ein Nullsummenspiel ist oder es um ein Nullsummenspiel geht. Wie würdest du das Pendant bezeichnen auf der anderen Seite?
Das ist, dass wir unseren Einfluss, also es ist genug für alle da und es geht vor allem darum, das, was wir haben, auch zu teilen und zu verstehen, dass der Einfluss wächst, wenn ich ihn mit anderen teile. Und das ist tatsächlich auch erwiesen. Da gibt es ein ganz tolles, ich glaube, es ist ein afrikanisches so Kollektiv, das so Power-Konzepte entwickelt hat, die Brené Brown, eine Soziologie, oder sie ist nicht Soziologie-Professorin, sondern Professorin für Social Work, also soziale Arbeit, total spannend, ganz tolle Arbeit auch zu Emotionen gemacht hat. Und die führt das in einem Buch, das sie über Leadership und auch dahinter steht eine Forschung, die sie über Leadership gemacht hat, aus. Und in diesem Buch beschreibt sie eben, dass es zum einen gibt es das klassische Konzept, das wäre dann eben dieser Ansatz des Nullsummenspiels, Power over, also Macht über andere zu haben. Das ist so das traditionelle Verständnis. Und dann gibt es aber andere Konzepte von Macht, die genau auch wirksam sind. Und zwar zum Beispiel Power with, also Macht mit anderen zu haben. Und das ist, haben wir eigentlich auch schon lange verstanden, denn in jeder, fast jeder Ausschreibung, die ich zum Beispiel, weiß ich nicht, auf den gängigen Portalen finden würde, wenn es um Jobs geht, wollen ja Menschen, dass da Leute kommen, die im Team arbeiten können. Warum wollen wir Team? Weil dann eben die Menge an Menschen und das, was die gemeinsam machen, mehr wird als die Summe der Teile alleine. So, weil eben was entsteht, wenn wir kollaborieren, wenn wir, dazu müssen wir einander vertrauen, wenn wir Ideen nicht für uns alleine entwickeln, sondern zusammen, wenn verschiedene Kompetenzen, Stärken gemeinsam an einem Ziel arbeiten. Und das haben wir eigentlich schon verstanden. Das kann aber nur funktionieren, wenn wir einander vertrauen, wenn wir wirklich gut miteinander arbeiten. Und dass ich vertrete die Auffassung, dass das nicht funktionieren kann oder nur eingeschränkt funktionieren kann, wenn mir eigentlich die ganze Zeit suggeriert wird, Power over, du musst aber deiner Kollegin davon nicht zu viel verraten, weil du musst ja eigentlich was wegnehmen, damit es dir besser geht. Und es gibt ja Führungskräfte auch heute noch, die sagen, Wettbewerb belebt das Geschäft in meinem Team, und die treten hier gegeneinander an und sollen mal zeigen, wer hier besser ist und dann befördert wird. Das ist natürlich kein Umfeld, in dem psychologische Sicherheit entsteht und Menschen richtig gut kollaborieren und kreativ zusammenarbeiten und ihre Kompetenzen austauschen, sondern da werden die Ellbogen ausgefahren, ne? Und deswegen, wenn wir das ernst meinen mit der Kollaboration, dann heißt das, dass dahinter steht, wenn wir unseren Einfluss, unser Wissen, unser Können, unsere Ideen, unsere Kompetenzen mit anderen teilen, dann wächst das, was wir gemeinsam erreichen können.
Wie verändert sich das eigene berufliche Erleben, wenn man Macht als etwas Verbindendes und Teilbares begreift?
Es wird einfach viel weiter. Also ich finde es innerlich auch weiter. ich habe da selbst, ich bin ja selbst so sozialisiert worden. Und zwar nicht, weil irgendwer eine böse Absicht hatte, sondern weil das, glaube ich, ganz tief in ganz viel Kultur steckt. Ich habe das sogar auch, ich glaube, ich war sogar auch jemand, der irgendwie sich auch, ich habe immer so performt, auch so als, das habe ich nicht bewusst gemacht, aber ich war immer so, ne, performt, dass ich gut aussehe, performt, dass ich irgendwie schlau bin, dass andere Menschen, das ist immer so ein bisschen auch so in dieses Male Gaze gefallen, ne? Und ich war da wirklich so ein bisschen so eine Bilderbuchperson, glaube ich. Und mich hat es sehr befreit zu verstehen. Und nicht nur zu verstehen, sondern wirklich zu fühlen. Vera, andere Frauen sind nicht dein Wettbewerb. Andere Menschen sind nicht dein Wettbewerb. Es geht nicht darum, dich mit anderen zu vergleichen. Und ich höre das häufig, aber fühlen wir das wirklich? Das sagt sich so leicht, aber fühlen wir es wirklich? Und als ich angekommen bin an einem Punkt, an dem ich es wirklich gefühlt habe, ist so eine ganz andere Weichheit, Weite in mir eingezogen und auch eine andere Freiheit, nicht zu gucken, was wäre jetzt performance-seitig der beste nächste Karriereschritt, damit ich irgendwie besonders viel Anerkennung in meinem Freundeskreis oder meiner Familie bekomme. Was, ich kann das voll verstehen, warum das so ist. Ich will das gar nicht abwerten, sondern eher sagen, also eher teilen, dass als ich das wirklich innerlich für mich geschiftet habe, es nicht mehr um diese Frage ging, sondern um die Frage von, was bewegt dich? Wie willst du deine Macht? Ich habe ja sehr viele Privilegien. Wie willst du die nutzen, einsetzen? Was kannst du beitragen? Und mit wem auch? Und dann habe ich irgendwann auch mich gar nicht mehr mit Wettbewerb beschäftigt. Und den gibt's ja zum Beispiel für mich als Unternehmerin auch. Aber ich merke auch für mich als Unternehmerin, es ist so viel befreiter und entspannter und schöner, wenn ich mich dann nicht damit beschäftige, was andere Menschen machen, die irgendwie kopieren, was wir machen oder irgendwie ähnliche Sachen machen. Es ist okay, so. Ich überlege immer eher, okay, was ist das, ne, was wir bewirken wollen und wie können wir das mit anderen gemeinsam machen? Und ich merke aber immer wieder auch, wie ich in diese Logik, in eine andere Logik verfalle und wie viel Achtsamkeit, Reflexion, auch Ehrlichkeit mit mir es braucht, um da nicht mich so reinziehen zu lassen wieder in so einen Strudel. Dahinter steht ja eine Emotion auch von eher Angst und Mangel, sondern immer wieder auch in dieser Welt da draußen immer wieder reinzufinden in einen Gegenentwurf. Und dann ist immer die Frage, was ist das Gegenteil? Und das wäre für mich eben ja im weitesten Sinne Liebe. Das ist so ein Sport, mit dem das so schwierig aufgeladen ist, aber so wie ich es definiere, Respekt, Zuwendung, Sinn, wirklich sinnvolle Dinge zu tun. Was wird gebraucht? Was ist sinnvoll? Und dahin möchte ich mich immer wieder bewusst ausrichten. Ohne, dass ich ausblende, wie die Realität ist. Ne? Das wird dann häufig nämlich so als Naivität abgetan. Aber nee, das ist ein ganz wichtiger, ich finde, es ist eine ganz zentrale Führungsaufgabe. Und die sollten wir auch von Menschen, die viel Macht haben, übrigens auch in Gesellschaft, einfordern. Sich negativen Visionen, die zum Beispiel auch vom ganz weiten rechten Rand vorgegeben werden, auch politisch hinzugeben, ist lazy. Also, oder ist, sagen wir mal so, es wird der Führungsaufgabe nicht gerecht, sondern wir brauchen, wenn ich viel Macht habe, dann gehört dazu auch, dass ich gute Bilder von der Zukunft entwickle und mich dafür verantwortlich fühle, ne? Jetzt zum Beispiel für mich im Unternehmen, dass wir diese Bilder verfolgen und zwar sehr konsequent und uns nicht von anderen unsere Agenda diktieren lassen. Das ist eine ganz realitätsnahe, wichtige Führungsaufgabe. Die können wir, finde ich, einfordern von den Leuten, von denen wir uns führen lassen.
Was sind erste Schritte, um die eigene Gestaltungsmacht im Beruf bewusster zu ergreifen, unabhängig, wo ich in der Hierarchie stehe oder welche Position ich innehabe?
Überhaupt erstmal die Frage, was habe ich für einen Einflussbereich vor mir? Also was ist, wenn ich mich frage, was habe ich da eigentlich alles? Das ist sowas, was ich zum Beispiel bei uns auch in der Female Leadership Academy mache, dass wir dieser Frage sehr konsequent nachgehen. Und dann kommen da ganz viele Antworten. Was zum Beispiel ein ganz großes Beispiel ist, ist das eigene Netzwerk. Und viele Menschen würden sagen, ja, ich habe jetzt gar nicht so ein Netzwerk und ich mache nicht so nette Netzwerkveranstaltungen. Aber du hast auf jeden Fall ein Netzwerk. Und das vielleicht einfach mal aufzuschreiben, mal zu überlegen, wer sind denn dann die Menschen? Und wie könntest du diesen Einflussbereich auch noch gezielt ausweiten? Und um das gezielt machen zu können, das ist ja kein Selbstzweck, ist ganz wichtig auch die Frage, was willst du bewirken? Also, und das kann ganz praktisch sein, das muss ja nicht die große Lebensvision sein, sondern das kann auch sowas sein wie, ich würde gerne, dass dieses Projekt anders läuft, weil ich irgendwie sehe, dass das, also ich aus meiner Fachexpertise denke, wir müssten da eigentlich 2-3 Sachen grundlegend anders machen. Und dann kann ich mich fragen, Mit wem könnte ich darüber sprechen? Wie könnte ich das verproben, ob meine Überzeugungen wirklich so sind? Wer kann das entscheiden? Wie kann ich mit der Person in den Kontakt kommen? Was könnte ich vielleicht schon mal vorbereiten, um das einfach mal jemandem zu zeigen? Wie könnte ich das mal runterschreiben? Wenn ich es wirklich verändern will, was wären Wege, auch im ganz Kleinen, um mal so ein bisschen einfach in diese Verantwortung dann auch zu gehen?
Und abschließend jetzt nochmal, und warum ist es wichtig, genau diese Schritte dann auch zu ergreifen und das wirklich zu tun?
Wenn uns wirklich wichtig ist, was mit den Menschen um uns herum passiert, was auch mit dieser Welt passiert, was in unseren Communities, Gemeinschaften passiert, in den Organisationen, vor allem auch mit den anderen Lebewesen, dann ist das essentiell, dass wir verstehen, dass wir Einfluss haben und das nicht nur verstehen, sondern es wirklich nutzen und mit Leben füllen und uns eben nicht zurücklehnen und sagen, nee, das ist aber nicht meine Aufgabe, sondern uns rein, ich finde wirklich dieses Bild von sich reinzulehnen. Und das ist wichtig in dieser Zeit, auch weil wir so viele Möglichkeiten, Angebote haben, alleine wenn ich mein Handy in die Hand nehme, um mich rauszulehnen. Also ich habe zum Beispiel auch ein Buch über Bequemlichkeit geschrieben. Und es ist so leicht, sich abzulenken. Und es ist vor allem auch total nachvollziehbar, dieser Wunsch danach, mich abzulenken und zu sagen, oh, soll mein Chef doch machen. Oder, oh, ey, wirklich politisch, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich verstehe das total. Und es ist so leicht, das dann eben diese Verantwortung nicht wahrzunehmen. Aber wir alle tragen Verantwortung. Und das ist ein bisschen so eine harte Erkenntnis. Nur die wird nicht weggehen, wenn wir es ausblenden. Und deswegen ist mein großer Appell, nicht nur für uns persönlich verändert sich natürlich was. Und ich habe ja auch darüber gesprochen, wie schön das auch sein kann. Das ist auch anstrengend und auch manchmal unbequem. Das kann richtig schön sein für mich persönlich. Und es ist aber nicht nur für mich, sondern es geht vor allem auch um andere. Und es geht um andere, die es nicht so gut haben wie ich vielleicht auch. Und es gibt auch viele Menschen, die können sich nicht rauslehnen, weil sie einfach nicht die Augen, weil sie einfach so sehr auch in Problemen oder Themen, in schweren Erfahrungen stecken, die sie nicht vermeiden können. Und deswegen geht es natürlich auch um das Gemeinschaftliche und wirklich auch so eine Form von, weiß ich nicht, Fürsorge, radikaler Fürsorge füreinander, die nur möglich wird, wenn wir mit, und das ist eine Form von machtkritischem Umgang mit unserem eigenen Einfluss, wenn wir den angehen, und das kann sehr praktisch und konkret und auch ganz im Kleinen passieren und uns richtig viel Gutes dann natürlich auch für uns persönlich und für unsere eigene Entwicklung und Lernkurve.
Das war ein ganz wunderbares Schlusswort. Vera, ich danke dir, dass du bei mir zu Gast warst. Und ich muss sagen, ich habe heute nochmal gemerkt, wie viel mir dieser Podcast bedeutet hat und noch bedeutet. Und deswegen ganz herzlichen Dank an dich, dass du mir diese Erfahrung in der vorletzten Ausgabe nochmal beschert hast. Alles Gute für dich.
Vielen Dank für das schöne Gespräch und dieses schöne Thema auch und deine Arbeit.
Was für ein Gespräch. Vera hat heute etwas ausgesprochen, das auch für mich ganz zentral ist. Es reicht nicht, Macht nur zu erkennen, wir müssen sie auch bewusst gestalten. In unserem Alltag, im Beruf, in der Familie, Verantwortung zu übernehmen ist nicht immer bequem, aber es ist der Weg zu echter Erfüllung und auch zu Selbstwirksamkeit. Und genau das war immer auch die Idee hinter diesem Podcast, Räume zu öffnen, Mut zu machen, neue Perspektiven zu zeigen. Dass du, liebe Hörerin, lieber Hörer, mich auf diesem Weg begleitet hast, dafür bin ich unendlich dankbar. In der nächsten Folge wird es den offiziellen Abschied geben und ich verspreche dir, auch der wird nochmal ganz besonders werden. Bis dahin, nimm deine Macht an, mit Respekt, Haltung und mit Herz, denn wir alle können etwas verändern und du ganz besonders.